Und wir wollen dir jetzt dir geben, lebendiger Gott. Danke vielmals, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen. Und dich so mit Liedern, mit unseren Gebeten, dich anbeten. Wir wollen beten, dass du unsere Herzen ganz tief da rein berührst. Dass du jedes Einzelne da rein so kannst erquicken, dass er merken und realisieren und sagen, danke, dass du Gott bist. Amen. Genau, Wüstenzeiten, die gibt es, die kennen wir alle. Mehr oder weniger. Leid ist eine Tatsache und gehört zum Leben dazu, auch für uns Christen. Übrigens, ich bin nicht zweig, ich bin verhehlt, ich habe Halsweh und so und ich hoffe, meine Stimme hebt durch. Immer wieder den Blick auf den Jesus hinwenden. In so wüsten Zeiten. Das gibt Kraft. In wüsten Zeiten durchzuhalten, auszuhalten, und dann da drin Ströme vom lebendigen Wasser dürfen zu finden, da drin dürfen gestärkt zu werden, das ist unglaublich, aber das ist wahr. Und ich bete, dass ihr das, jedes Einzelne immer wieder erfahren dürft. Und darum fragen wir uns in diesen Momenten natürlich einmal wieder, wie können wir das Leid überstehen, irgendwie überstehen oder bewältigen? Wie können wir so mit dem Leid umgehen, dass es uns eben stärker macht und ihm ähnlicher macht. Wir haben so eine theologische Annäherung an das Thema Leid, mit dem wir das ein bisschen gesehen haben, als Leid und Not gemacht. Und dann haben wir die vier Grundursachen da auf der linken Seite vom Leiden angeschaut, die wir in der Bibel gefunden haben. Wir haben zusammen auch angeschaut, wie wir mit Gott durch das Leid durchgehen. Und jetzt, wenn wir so die allgemeine Grundlage verstanden haben, können wir uns jetzt auf ganz konkrete Einzelstrategien zuwenden, wo die Bibel uns für das, eben da, die Spuren, für das Gehen durch den Schmerz, durch das Leiden, durch die Not, durch die Krise auch letztendlich können anwenden. Wichtig ist, keins von dieser Strategie, die wir jetzt in der nächsten Sündung dann werden, hören, darf an sich selber, es ist nicht, wie soll ich sagen, einfach ein Schritt um den anderen, wie ein Rezept, das man macht, das wäre falsch. Es sind einzelne Strategien, die ineinander einlaufen, je nachdem, wo du stehst, was für ein Leid das ist, ist die Umsetzung ganz unterschiedlich. Aber es ist ein Teil davon, es ist eine Strategie. Und eine Strategie, wenn wir heute miteinander anschauen, und das wäre das Weinen. Das Weinen. Anders auch gesagt, Klagen. Klagen, und ich komme nachher drauf, warum dass ich Weinen jetzt geschrieben habe, nicht Klagen. Klagen ist eine legitime Reaktion auf Not und auf Leid. Wir sehen, zahlreiche Psalmen fallen genau in die Kategorie der Klagepsalmen. Sie sind so die ergreifenden Hilfeschreie von Menschen, die in Not sind. Und das haben wir in dem ehrlichen Interview von der Monika und von René auch gehört, dass Klagen gegenüber Gott im Sinn von, wo bist du? Hörst du mich überhaupt? Wieso reagierst du nicht? Danke vielmals für die Ehrlichkeit von Monika und Rini. Trauern, brüllen, klagen ist erlaubt, meine Lieben. Was ich immer wieder allen trauernden Menschen oder jemanden, der durch so schwierige, harte Zeiten gehen muss, sage ich, und ich bin überzeugt, dass das etwas Trostvolles ist. Los, trauern, brüllen, Klagen ist erlaubt. Wenn ihr an Jesus dranbleibt, und jetzt mögt ihr euch vielleicht erinnern, schon der Satz, wenn ihr an Jesus dranbleibt, an die erste Predigt ganz am Anfang, dann verspreche ich euch, dass ihr durch die schwere Zeit durchgehen werdet und am Ende stärker sein werdet als heute. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell das geht. Ich kann euch nicht sagen, dass das ohne Schmerz geht. Aber bleibt an dem Jesus dran und in der Zwischenzeit macht bitte nichts Dummes. Bleibt an Gott dran. Die die erste Serie verpasst haben, kann nachhören. Am deutlichsten sehen wir die Wahrheit, wenn wir die Psalmen lesen. Und ich finde sie so erstaunlich. Psalmen sind ja das geschriebene Wort Gottes. Und sie sind zeitweise voll von Klagen. Da klagt der Psalm, ist zum Beispiel Psalm 10, Psalm 22. Wir lesen das miteinander. Herr, warum bleibst du so fern? Als Bild ich das immer wieder vorstelle. Verbiegst dich in Zeiten der Not. Ich schreie, aber keine Rettung in Sicht. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht, ich finde doch keine Ruhe. Nur mal die Worte, die muss man irgendwo setzen lassen. Und was mich da total bewegt von dem Schreiben von Psalm 22, wo klagt, wo brüllt, wo schreit, weil sich nichts bewegt in seiner Situation, weil es irgendwie nicht mehr aushalten kann, verwandelt sich nach und nach seine Klage zu einem neuen Ja zu dem Gott. Und dann schreibt so einer sogar weiter in Psalm 23. Genau die gleiche. Der Herr ist mein Hirte. Da zwischendrin ist etwas passiert. Aber es geht nicht sofort. Trauer und Klage ist ein notwendiger Prozess, damit deine Seele leidvolle Situationen letztlich verarbeiten kann. Genauso wie dein Körper die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren. Aber eben nicht sofort. Gott ist aber in dem Prozess dabei. In den Psalmen ist die ganze Fülle von Emotionen eingebaut. Eben im Sinn von, Herr, ich klag dir mit meinem ganzen Leid, meine ganze Not. Schau, da hast du es. Ich bring das dir. Und die Sache ist folgende. Leid kann uns dazu bringen, zu vereinsamen. Das bedeutet, wenn du viel leidest, fängst du an, in einen Monolog mit dir selber zu kommen. Und damit drehst du dich einfach nur noch um dich herum. Um das Ganze, um die ganz schwierige Situation, wo du drin bist. Und erst dann, wenn du alles zu Gott hin klackst, unter Tränen, bricht es auf und es wird letztlich ein Gebet daraus. Auch wenn du Gott nur deine ganze Trauer oder deine Wut, deine Enttäuschung entgegenschreien möchtest, dann mach das. Weißt du was? Er haltet das aus. Gott hat kein Problem mit seinem Selbstwertgefühl. Genau, er haltet es aus. Er haltet es aus, wenn du sagst, Gott, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir. Ich verstehe das nicht. Ich habe Zweifel an dir. Er hält es wirklich aus. Es ist in jeder leidvollen Situation sowieso so, dass wenn du wirklich, das, was du wirklich nicht brauchst, sind die schnellen Antworten. Was du hingegen wirklich brauchst, ist Frieden mit Gott. Weil deine aufgewühlte Seele, oder dass deine aufgewühlte Seele wirklich zur Ruhe kann kommen. Und in dem Kontext verstehen wir vielleicht etwas von dem Vers, dass es einen Frieden mit Gott gibt, der das Verstehen übersteigt, was in dem Moment passiert. Und das bedeutet, dass du sagst, ich verstehe es, Gott, ich verstehe es immer noch nicht. Aber Jesus, ich bringe dir meine Trauer, meine Enttäuschung, all mein Frust, meine Bitterkeit, meine unerfüllten Gebete, meine Angst, meine Verzweiflung, ich weiss nicht was alles noch. Aber ich bleibe mit dir im Gespräch, Gott, im Klagen. Und da drin passiert Friede. Und das bedeutet nicht, dass es sofort nicht mehr wehtut. Kein Fall. Aber es bedeutet, dass nach und nach eben so der Friede kommen kann. Ein Friede, wo man unseren Verstand übersteigt. Und ich kann euch sagen, der Friede wünsche ich jedem Einzelnen da innen, der genau in so einer Situation drin ist. Und endlich sehen wir es in den Psalmen. Oft klagt der Psalmschreiber über das Verhalten von anderen Menschen, manchmal auch über sein eigenes Denken und Tun. Und in gewissen Psalmen richtet sich der Frust, die Verbitterung, der Zorn, zum Beispiel Psalm 73, vom Betten sogar gegen Gott. Ich glaube, das ist dann der Fall, oder vor allem der Fall, wenn die Ursache vom Leid nicht das Resultat ist von meinem eigenen Fehlverhalten oder Fehler von anderen Menschen. Also das wäre die Ursache von dem Bild, wo ich komme, die Ursache 6 und 3. Und so heisst es im Psalm 44, wach auf. Hey, wach auf, Herr. Warum schlafst denn du? Warum hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dich oder dein Angesicht? Warum vergisst du unser Leid und die Bedrängnisse, in denen wir leben? Denn wir sind gebeugt worden, das Bild auch, gebeugt worden, bis wir im Staub lagen, wie kriechen am Boden und kommen nicht mehr hoch. Da geht nichts mehr. Und dann Psalm 89, Herr, Gott, wo sind deine Beweise von deiner Liebe? Wo? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Und das Buch Hiob ist voll von Anklagen. Ich habe gesagt, wir kommen dann noch darauf zurück, es tut sich jetzt ein bisschen verzögern, weil ich andere Sachen jetzt noch drin nie nehme. Genauso ein Teil vom Buch Jeremia. Und in Jeremia 15, 18 vergleicht der Prophet Gott mit einem Gewässer, wo der Durst hat, täuscht, weil das Wasser versickert ist. Innerlich, seelisch wie äußerlich, im Augenblick von der Not wird Gott wie ein Fata Morgana. Es ist nichts mehr herum, es ist eine Täuschung. Das heisst nicht, warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum? Warum? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Jeremia klagt über seine bedauernswerte, hat mir gerade vor 2 Tagen gesagt, die Scheisslage, wo ich drin bin. Er will wissen, warum sein Leiden so lange andauert und seine Wunden niemand heilen kann. Und er fühlt sich, als ob Gott sein Leiden so schön in die Länge zieht. Er fragt sich sogar, ob Gott, wo doch eine Quelle vom lebendigen Wasser behauptet sie, wie ein trügerischer Brunnen geworden ist, der nicht mehr fließt. Für einen Menschen, der auf der Suche nach Wasser ist, ist ein austrocknetes Flussbett eine grosse Enttäuschung, eine Frustration, eine Katastrophe. Gott, Gott, du hast mich enttäuscht. Das heisst nichts anderes, du hast mich im Stich gelassen. Jetzt, wo ich dich brauche, lässt du mich allein in dieser, oder? Und Jeremia versinkt in Selbstmitleid. Er ist wütend, verletzt und hat Angst. Du bist wie ein Bach, der versinkt. Ups. Das sind harte Worte. Du, Gott, hast mich enttäuscht. Aber wisst ihr was? Sie sind ehrliche Worte. Und ich glaube, Gott erträgt das alleweil. Er sieht jetzt mit in unser Herz, in unser Gefühlsdurcheinander, das da ist. weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Hast du da irgendwo eine Resonanz? Stehst du an einem Punkt, wo du denkst, jawohl, da bringt es endlich einen auf den Punkt. Gott, mir geht's genauso. Auch ich bin von dir enttäuscht. Das ist nur niemandem sagen. Oder vielleicht kennst du jemanden, dem es genauso geht. Und jetzt eine wichtige Frage. Wie gehen wir mit unserem Nächsten um, der genau so redet und denkt? Nochmal, warum hören meine Schmerzen nicht auf? Das ist im Fall nicht nur körperlich gemeint. Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Gott, du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Und da misst sich Wut, Angst, Zorn, innere Leere. Es ist nicht richtig, wenn wir Menschen, die genau in so einer Not drauf sind, einfach auffordern, hey, weißt du, was reißt die einfach ein bisschen zusammen? Nein, diesen Menschen sollten wir achtsam und geduldig begegnen. Und das bedeutet auch, dass wir auch gegenüber uns selber achtsam und geduldig sein müssen. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir dann, wenn wir nur genügend Gottvertrauen haben, nie klagen und nie wütend oder nie hoffnungslos sind. Vergiss es. Nein, ehrlich, angeschaut fühlt man sich als Leidende geknickt, zerbrochen, ohne inneres Feuer. Weiss ich selber aus eigener Erfahrung und von Menschen, die im Leiden sind. Geknickt, zerbrochen, ohne inneres Feuer. Was machst du dann, wenn es so ist? Ich bin froh, wenn wir Hoffnung vermitteln können, was heisst in Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, in Treue trägt er das Recht hinaus. Und das hebräische Wort, das da mit geknickt übersetzt worden ist, bedeutet nicht eine banale Verletzung, sondern eine tiefgehende Quetschung, wo das innere Organ verletzt, also kann man sagen, Todesurteile. Auf Menschen angewendet, bedeutet es so eine Verletzung, wo rein äußerlich für sich selber gar nicht sichtbar ist, aber trotzdem tödlich ist. Und wenn so ein geknickte oder so geknickte Pflanze gemeint ist, muss man an einen Getreidehalm denken, wo abgeknickt ist, aber immer noch an einem Stück ist. Der Halm ist nicht auseinandergebrochen, aber aufgrund vom Knick wird er nie mehr eine Ehre selber tragen. Und jetzt in dieser Situation Ihnen nochmal der Vers. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wow, oder? Tut so gut. Merkt ihr etwas davon, wenn man dann da in so einem Moment, wenn man drinnen ist, plötzlich irgendwie wieder Luft bekommt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aber wer ist denn der Er? Wer kann, was kein anderer kann? Der Halm teilen, dass er wieder Können bringt. Wer ist der Er? Es ist Jesus Christus selber. Er hat für unsere Sünden gelitten. Und er ist derjenige, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ihr könnt es auch nachlesen in Matthäus 12. Heißt genau das Gleiche. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Da haben wir es wieder. Explizit auf Jesus hin. Was heisst das? Dass es Jesus zu den hoffnungslosen Fällen zieht. Er liebt die Zerbrochenen, die am Boden liegen und nicht mehr können. Auch wenn man ihnen das vielleicht von außen nicht ansieht. Jesus schaut direkt immer wieder in dein Herz und weiss, wie es dir geht, was du brauchst. Er kann helfen. Er heilt die Zerbrochenen und verbindet unsere Wunden. Ist das nicht eine gute Nachricht? Er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet unsere Wunden. Das ist so wohltuend, erquickend. Da passiert Frieden Gottes. Ich bringe ein Beispiel aus dem Alten Testament, aus dem Wirken vom Prophet Elia, ein grosser Mann Gottes. Wir können das nachlesen in 1. König 18 bis 19, lesen wir zuerst von dem gewaltigen Gottesurteil auf dem Karmel. Und dann erleben wir mit, wie Elia unter dem Stress, unter dem Druck von seinem Dienst zusammengeht. Ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, lesen die selber nachher in 1. König 18. Die Menschen wollen nicht auf seine Botschaft hören, obwohl er im Namen von dem Gott redet. Der Elia ist ein grosser Prophet, aber auch nur ein Mensch, der nur ein gewisses Maß, da geht hier mir auch so, ein gewisses Maß an Widerstand, Enttäuschung und letztlich Frustration tragen kann. Und er fällt in dem Moment in eine tiefe Depression, denkt an Selbstmord, er flüchtet in die Wüste und sagt zu Gott, Herr, ich kann nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Lass mich doch bitte einfach sterben. Der Elia legt sich in einen Busch hinein und fällt in einen unruhigen Schlaf. Und da haben wir es, das geknickte Rohr. Da in den Busch hinein. Der Elia geht mit seinem Leiden und mit seinem Stress oder mit seiner Krise vielleicht nicht gerade besonders gut um. Er sagt ja nicht, mach dir nichts, ich freue mich irgendwie an Gott. Nein, er möchte am liebsten sterben. Gumpen wir nicht zu schnell, wenn wir Geschichte kennen. Dort drin liegt er. Und in dem Moment schickt Gott ihm einen Engel. Und wisst ihr was? Was ist das Erste, was er gemacht hat? Er gibt ihm Elia zu essen. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise und so weiter. Gott sendet dem Mann, der im Leiden steckt, einen Engel. Sagt der Engel, hey, weißt du was, du Buss, wie kannst du es wagen, so mit Gott umzugehen? Nein. Sagt er, freu dich an dir, die frohe Botschaft? Nein, sagt er auch nicht. Oder nimmt er ihn ins Verhör? Hey, Elia! Nein. Wir haben gelesen. Ein Engel rührte ihn an. Ein Engel schenkt ihm Nähe, Empathie, Mitgefühl. Weißt du, was er nicht macht? Er geht nicht an und schüttelt jetzt irgendjemand oder den Elia. Und weißt du was? Sondern berührt ihn einfach. Nicht mehr, nicht weniger. Weißt du nicht, vielleicht manchmal sind wir uns zu wenig bewusst, was das heisst. So eine Berührung. Das ist Wasser in der Wüste. In dem Moment erlebt der Elia Gottes Frieden. Und dann macht er ihm wieder zu essen. Dann geht er wieder ins Wilde schlafen. Und dann gibt er ihm wieder ein bisschen zu essen. Red ihm Mut zu, du brauchst Kraft für deine weitere Reise. Und wenn man so die Szene liest, merkt man, dass das noch nicht alles ist, wenn ihr die Geschichten weiterlesen, was der Elia braucht, ist mir klar. Letztlich kommt ja Gott zu ihm und holt ihn raus aus dieser Verzweiflung, aus dieser Hoffnungslosigkeit. Aber wir verpassen das, was voran passiert. Er stellt ihm Fragen, er bringt ihn zum Reden, er hinterfragt seine Sicht von der ganzen Situation und zeigt ihm, dass die Lage gar nicht so hoffnungslos ist, wie er meint. Und er zeigt ihm, dass er nach wie vor einen Plan für Israel hat. Doch in dem Moment vernünftig mit einem Elia zu reden, jetzt da in dem Busch hinein, ist nicht das Erste, was Gott macht. Gott weiss, dass am Elia die Batterie leer ist. Dass er Ruhe und etwas Vernünftiges zu essen braucht. Und jemand in die Arme nehmen, jemandem Berührung schenken, was auch immer, sind Ströme vom Wasser in der Wüste. Erst später führt Gott mit dem Elia so ein Motivationsgespräch. Und wir sehen in dem Text ganz erstaunliche Ausgewogenheit. In dieser Geschichte mit dem Elia zeigt Gott uns, dass wir Menschen komplexe Wesen sind. Wir haben einen Körper und eine Seele. Eine einseitige Therapie würde das geknickte Rohr vollends zerbrechen und den glimmenden Docht auslöschen. Und das macht Gott nicht. Jesaja 42 sagt uns, dass Jesus behutsam mit den Verletzten zerbrochen umgeht. Und meine Frage ist, auch heute Morgen, wie gehen wir miteinander um? Ich habe doch keine Ehre gefunden um die Jahreszeit. Oder? Aber ich habe gleich irgendetwas gefunden, etwas Ähnliches, sieht fast so aus. Oder? Ich möchte jetzt einfach euch das vorstellen, das ist eine Ehre. Wie gehen wir miteinander um? Wenn so eine Ehre zerbrochen ist. Schau dir das Bild nur gut an. Menschen, die unter uns so genau das Bild haben. Wer leidet, braucht die Freiheit, können zu brüllen. Und darum glaube ich, das Brüllen ist viel näher als nur im Klagen. Sein Herz können ausschütten. Du fragst immer, wo ich das mache, ist klar. Aber wir dürfen den Prozess nicht mit vorschnellen, schlauen, gut gemeinten Ratschlägen irgendwo abwürgen. Wenn du im Dunkeln brüllst, wenn du im Dunkeln brüllst, normalerweise endet der Klagepsalm mit einem Lichtstrahl vom Lobpreis oder zumindest mit der Hoffnung. Psalm 88 und weiter Psalm 39, ich kann gar nicht auf alles eingehen, sind dafür bekannt, dass sie ohne jedes Licht am Ende vom Tunnel endet. Wahnsinnig. Der letzte Satz von Psalm 88 heisst im Urtext, jetzt müsst ihr ganz gut hören, mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Vers 19. Dunkelheit, Nacht, schwarzes Loch. Du siehst keinen Ausweg mehr. Womit der Psalmbeter Gott unter die Nase haltet und du bist nicht mein Vertrauter. Kann man fast nicht aushalten. Doch wenn wir den Psalm im Licht von der ganzen Bibel lesen, ist der Psalm trotz allem eine grosse Hilfe und eine Ermutigung für alle Leidenden. Jetzt musst du mal die Augen zu machen, bitte. Die, die das können. Mach einfach die Augen zu. Ich lese dir jetzt den Psalm mal. Versuch dich dort mal irgendwo drin zu versetzen. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dir. Vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Meine Freunde und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Also Psalm 88 ist noch viel grösser. Aber wenn du mal so in dich eingehst und du so Psalm versuchst, eben, weil es so dunkel ist, kein Ausweg mehr, einfach nichts. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Wenn wir den Psalm lesen, erkennen wir erstens, dass auch ein Mensch, der an Gott glaubt, sehr, sehr lang in der Dunkelheit bleiben kann. Dreimal erscheint im Psalm das Wort Finsternis. Und das bedeutet, es ist offenbar möglich, zu beten und weiter zu beten. Und wir beten weiter und versuchen auszuharren, ohne dass sich etwas daran verändert. Der Psalm endet ohne Hoffnungsschimmer. Man kann vor Gott einwandfrei leben, korrekt, alles tiptop und doch in der Dunkelheit bleiben. Wobei Finsternis beides meinen kann, ist noch wichtig. Schwierige Umstände auf der einen Seite und ein tiefer innerer Schmerz. Und das, der Psalm ist die überaus realistische, harte Botschaft von dem Psalm. Die Sache wird eben nicht immer auf ein inniges Gebet besser. Und wir dürfen nicht immer, warum das und jenes passiert. Wir verstehen es nicht. Wir werden es vielleicht auch nie verstehen. Trotz unbeantworteter Fragen, und jetzt musst du ganz gut hören. Von dem Psalm 88 aus. Bleib ich bei Gott. Dennoch bleibe ich stets an dir, Psalm 73, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und genau in dieser Entscheidung drin findet oder passiert Friede Gottes. Was für eine Proklamation von Menschen, die in so einer Situation drin sind. Sie rechnen mit Gottes Eingreifen, sie rechnen mit einem Wunder und lassen gleichzeitig Gedanken zu, dass alles auch ganz anders ausgehen kann. Und diese Spannung oder dieser Spannung setzen sie sich bewusst aus. Ganz vertrauen und zugleich ganz loslassen. Wir singen ja da, even if. Ich weiss, du bist fähig, ich weiss, du kannst es. Aber auch wenn es du nicht tust, dann bleibe ich näher bei dir. Dennoch, trotzdem oder erst recht. Das Zweite, wo wir erkennen, dass dunkle Zeiten, gerade wenn sie nicht sofort vorbeigehen, keine Erleichterung in Sicht ist, keine Lösung, uns Gottes Gnade ganz neu erschliessen können. Der Psalmschreiber, da im 88, der Heman ist wütend. Er nimmt Gott sozusagen ins Kreuzverhör. Er sagt ihm, eigentlich, ich würde ja dich schon loben und preisen. Ich würde ja so gerne Menschen deine Liebe und Treue bezeugen. Und keine Spur von, ich weiss, dass du alles Gute machen wirst, Gott. Und am Ende vom Psalm sagt sogar der Haman, ganz praktisch, also Gott, wann bist du das letzte Mal da gewesen für mich? Selbst du hast mich vergessen. Vers 6. Er lässt seine Gefühle freien Lauf, er begegnet Gott, man kann fast sagen, ein bisschen respektlos. Und doch, das solche Gebet in der Bibel gibt, zeigt, dass Gott uns versteht. Er weiss, wie Menschen reden, die nicht mehr können. Und ich würde jetzt am liebsten mit dir ein Experiment machen. Ich habe es da, ich merke, die Zeit läuft mir davon. Ich habe Augenbinden mitgenommen. Die keine Ahnung haben, was das heisst in so einem Moment, warum das so ein Mensch überhaupt so klagt und brüllt, in einer Dunkelheit ist, musst du mal so Binden anlegen. Wenn es stockdunkel ist, dann hast du vielleicht einmal gespürt, was Dunkelheit bedeutet. Es ist finster. Kein Licht. Kein Horizont, keine Perspektive. Du hast keine Orientierung mehr. Es ist einfach ein Tunnel, es ist eine Wüste. Du steckst in dem Schlamm hinein, wie der Psalm auch sagt. Das muss schrecklich sein. Du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr, du empfindest eigentlich nur noch Schmerz und Wut und was auch immer. Wag dich mal so, mal einfach zum ein bisschen vielleicht auch andere Menschen zu verstehen, die da drinnen stehen. Gott sagt nicht, was? So redet doch niemand, der wirklich an mich glaubt. So etwas kommt mir nicht in die Bibel. Ähnlich wie beim Hiob bedeutet das ja nicht, dass die Einstellung vom Heman fehlerlos ist. Um das geht es gar nicht. Doch weder am Ende vom Buch vom Hiob sagt Gott, dass unsere Schmerzensschrei nicht zulässig werden. Gott versteht uns, Gott versteht dich. Oder anders gesagt, er bleibt der Gott von Menschen wie Heman, aber nicht, weil sie frommes Lächeln aufgesetzt haben und ihr Elend tapfer erträgt oder aushaltet, sondern weil er ein gnädiger, barmherziger Gott ist, wo auch dann bei uns ist, wenn unsere Motive, Beweggründe gemischt sind. Der Heman lobt und preist Gott nicht. Er ist schwach, kraftlos, er kann nicht mehr. Aber sein Gebet steht im Buch der Psalmen als Ermutigung, ehrlich, authentisch zu sein, wenn es in uns hineinbrodelt, dass wir unser Herz ausschüttet und alles ohne Wenn und Aber von Gott auf den Tisch legen. Das heisst ja im Psalm 62, schüttet euer Herz vor ihm aus. Also alle Fragen, Klagen, Zweifel, Angst, Verbitterung, schüttet das ihm aus. Und ich bin in der Meinung, dass Klagen, das Brüllen eine andere Form vom Loben darstellt. Wer klagt, wer brüllt, der ruft nicht einfach, weil es ein bisschen verstimmt ist. Darum sage ich, es geht viel tiefer. Schütt dein Herz, deine Seele vor Gott aus und mut ihm alles zu, was da ist. Was auch immer das ist. Und er macht es, der Psalmist da, er macht es, weil er weiß und darauf vertraut, dass Gott der Einzige ist, der gut damit umgehen kann. Ehrlich sein ist ein entscheidendes Kennzeichen von einer echten Gottesbeziehung. Und da gehören Tränen dazu. Das heisst im Psalm 39, höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Schweige nicht zu meinen Tränen. Wir kommen zum dritten Punkt, wo uns der Psalm zeigt, dass vielleicht gerade die Stunde, wo es nicht mehr hell werden wird, die grösste Gelegenheit ist, der Mächte vom Bösen die Stirn zu bieten. Denn wenn es dunkel ist, können wir etwas tun, wo wir in der helleren Stunde nicht wirklich können. Wir können uns dafür entscheiden, weißt du was, Gott zu lieben, weil er einfach Gott ist. In der dunkelsten Stunde scheint ja Gott und unsere Beziehung zu ihm absolut nichts zu bringen. Sind wir ganz ehrlich. Aber was, wenn wir gerade dann ihm weiter nachfolgen? Danke vielmals, dass es solche Menschen da innen gibt, die das machen. Sie bleiben dran, sie folgen wieder dem Jesus nachher. Genau das tun, was er in seinem Wort sagt. Weiter zu ihm betet, ihn weiter suchen und weiter unsere Liebespflicht gegenüber unseren Mitmenschen erfüllen. Gut zu tun oder was auch immer. Wenn wir das tun, dann lernen wir, Gott um seiner Selbstwillen zu lieben und nicht wegen der Gaben, die er uns gibt oder eben nicht gibt. Und ich wünsche dir und bete dafür, dass du, wenn du in dunklen Zeiten erlebst, dich dafür entscheiden kannst, Gott zu lieben, weil er Gott ist. Kommen wir zum Schluss. Du hast vielleicht den Eindruck, dass Gott dich verlassen hat, wie wir jetzt gehört haben von dem Psalmist. Dass Gott dich vergessen hat oder du bist enttäuscht von ihm. Du denkst vielleicht, dass Gott Kontrolle über deine Situation verloren hat. Und mit Tränen in den Augen schreist du, wie der David im Psalm 39, worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen? Auf was denn? Ich habe am Anfang gesagt, dass wir im Leiden nicht die schnellen Antworten brauchen, aber dass wir in unserem Leiden Frieden mit Gott brauchen. Das Leid, unser Schmerz, das Leid und der Schmerz soll uns näher zu Gott und seinen Möglichkeiten treiben. Und ich bete, dass du im Tränental nach dem Klagen, nach dem Brüllen zur Ruhe kommen kannst und Gottes tiefen Frieden erfahren kannst. In dem Moment seine Nähe, wieder das Bild von Elia, seine Nähe, vielleicht eine Umarmung, vielleicht einfach ein Händedruck. Dass du einstimmen kannst in das Lied Even If. Und ich bete, dass du da, wo du knickt im Feuer sitzt, dich entscheidest, entschliessest, ganz bei ihm zu bleiben. Und dass du dann dort kommst und sagen kannst, meiner Seele geht's gut, meiner Seele geht's gut. Darf ich das Lobpreis-Team bitten, dass er vielleicht mit. Wenn du dort kommst und sagen kannst, meiner Seele geht's gut, ich bin aber immer noch dort drin, ich habe es dunkel, ich weiss nicht, wo durch. In dem Moment passiert Friede Gottes. In dem Moment wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Weißt du warum? Ich mache jetzt versuchen, ein Experiment zu machen. Weil Gott jetzt in dem Moment drin kommt. Und du darfst erfahren, wenn er das Zerbrochene wieder herstellen darf. Nochmal, wenn du dir ankommst, kannst du sagen, meiner Seele geht es gut. In dem Moment passiert Friede Gottes. In dem Moment wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, der dimmende Docht nicht ausgelöscht. In dem Augenblick wirst du erleben, wie Ströme vom lebendigen Wasser in deinem Leid, in deiner Wüste, dich erfrischen dürfen. Der David hat genau das erlebt. Er ist dran geblieben, geduldig. Wir lesen im Psalm 40 weiter. Wenn er dran geblieben ist und sich das gewendet hat, das Blatt. Gott hat sein Schreien gehört, hat darauf reagiert. Und ich könnte dir heute Morgen sagen, auch Gott hört, lässt auf dein Schreien. Er wird auch auf deine Tränen reagieren. Setz seine Hilfe, setz alles auf Gott. Bleib dort dran. Und ich bete, Jesus, und ich bete, dass du wirklich jedes Einzelne rein kannst berühren, aufrichten, ihm Hoffnung kannst geben. Danke für die hoffnungsvolle, wohltuende Botschaft, weil es ist dein Wort Gottes, das wir gelesen haben. Du gibst Frieden. Und ich bete für jeden Einzelnen da rein, der sich so knickt vielleicht fühlt, der so am Klagen vor dir ist, wo im versteckten Tränen, vielleicht schon lange Tränen, vergossen hat. Dass du Gott Frieden reinbringst in sein Leben. Jetzt, heute Morgen, in dem Moment, schenk Stärke mit deiner Quelle. Jesus schenkt, dass wir festen Halt überkommen. Wie der David das nachher überkommen hat. Dass das knickte Rohr, die Zusage von dem, dass du das knickte Rohr nicht zerbrechen wirst. Den glimmende Docht nicht auslöschen wirst. Dass du das ganz persönlich für dich nehmen darfst. Bete ich wirklich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.